Deutschlandfunk Kultur heute.
Zu einer halben Stunde Aktuelle Kultur begrüßt Sie Michael Köhler. Herzlich willkommen. Seit die Evaluierung des Wissenschaftsrates der Stiftung Preußischer Kulturbesitz vorliegt, da kocht es im Kessel. In einer Erklärung schreiben die Museumsdirektoren, sie wollen keine Veränderungen über, wörtlich, unsere Köpfe hinweg und fordern aktive Einbeziehung und Eigenständigkeit. Stefan Simon, Direktor des Rathgen-Forschungslabors, nennt Kritikpunkte.
Die Doppelhierarchien, die langfristigen Abläufe, das hat ja alles der Wissenschaftsrat in einer beeindruckenden Genauigkeit und mit einem sehr, der hat uns sehr gut zugehört. Was die Therapie angeht, darüber muss man sprechen und zwar tatsächlich auch unter Einbeziehung der Öffentlichkeit. Das sind auch nicht nur die Museumsdirektoren, die jetzt da sprechen, sondern da sollen viele andere auch zu Wort kommen und sich überlegen, wie denn eine Kultureinrichtung arbeiten soll in Deutschland, die mit den Themen zu tun hat, wie Raubkunst.
Ja, Stefan Simon kommt gleich ausführlicher zu Wort, dazu mehr an zweiter Stelle. Zuerst widmen wir uns aber der Singbühne. Das kennen Opernfans, wenn diese Harfenklänge erklingen aus Madame Butterfly von Giacomo Puccini. Mit dem Motiv aus dem berühmten Summchor. Da wurde gestern Abend im toskanischen Torre del Lago, dem Wohnort des Komponisten, das Publikum zum Vorstellungsbeginn gerufen. Für uns war der Kritiker Uwe Friedrich im Publikum. Er hat einige Sommerfestivals im Corona-geschüttelten Italien besucht. Ihn habe ich gefragt, wie ist die Stimmung denn mit den Abstandsregeln gegenwärtig bei den italienischen Festivals?
Es wird am Einlass immer Fieber gemessen. Die Eintrittskarten sind personalisiert und man wird auch immer wieder aufgefordert, wenn es jemand denn doch vergessen hat, die La Mascherina zu tragen. Dem ganzen Land sitzt der Schreck von Bergamo in den Knochen und alle wollen, dass sich so etwas nicht wiederholt. In Neapel sagte uns ein Taxifahrer, wir sind hier im Süden, wir werden oft belächelt, aber wir machen es klüger als die im Norden. Das ist die große Lehre, die Italien aus dem Geschehen gezogen hat.
Uwe Friedrich, neben den großen italienischen Opern- und Konzertfestivals in Verona, sagen wir mal, oder Pesaro, oder das Rossini-Festival, ist das Puccini-Festival in Torre del Lago immer so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen belächelt worden, aber nicht als erstes gleich mitgenannt worden, galt ein bisschen auch als verstaubt vielleicht sogar. Eine neue Leitung gibt es inzwischen, die künstlerisch was aufholen will. Ist das nach den ersten Eindrücken, die Sie schildern können, gelungen?
Gestern Abend gab es die Madama Butterfly auf dieser Seebühne, dirigiert von Enrico Calesso. Das gehört zum Besten mit dem Festspielorchester. Das gehört zum besten Puccini, den ich je gehört habe. So natürlich entwickelt musikalisch, so schön und farbenreich gestaltet in den Orchestererinnerungsmotiven, so gut gesungen von Shoko Okada als Chocho San und von Raffaella Abeta als Pinkerton, ein toller Sharpless Alessandro Luo. Wirklich ein großer Abend, mit dem die neue Leitung unter Giorgio Battistelli, dem Komponisten, bewiesen hat, wo sie hinwollen. Und das Publikum nimmt es dankbar an, sehr italienisch. Wir hören mal einen Ausschnitt.
Friedrich, was passiert da? An der Stelle habe ich noch nie Applaus gehört.
In deutschen Theatern würde da nie applaudiert werden. Wir sind ja in so eine Weihekunsthaltung einprogrammiert. Hier gibt es ein Publikum, das sagt, da haben gerade zwei Leute toll gesungen. Die kriegen jetzt von uns diesen Dankbarkeitsapplaus. Es ist ungeheuer emotional. Überhaupt in der Oper in Italien, ganz anders als in Deutschland. Und das hatte so etwas Liebevolles, so etwas Schönes und Angenehmes. Ich habe hinterher noch mit einigen der Beteiligten gesprochen, die sagen, ja, aber das ist doch ganz selbstverständlich, wenn es den Leuten gefällt, applaudieren die. Und so soll das auch sein.
Das Opernhaus in Neapel hat ja auch eine spektakuläre Sommerbespielung gewagt, Open Air. Eine AIDA mit Jonas Kaufmann vom Königspalast im Stadtzentrum. War das genauso überzeugend in Ihren Ohren?
Das war für mich ja auch insofern ein wichtiger Abend, als sich das Teatro San Carlo zurückgemeldet hat. Da hat es die Musik sehr viel schwerer gehabt. Die wenigen Kreuzfahrtschiffe im Hafen brummen, die wenigen Flugzeuge fliegen über die Piazza del Plebiscito. Und man merkt auch ganz deutlich, dass Stéphane Lissner, der ja von Paris nach Neapel gewechselt ist, jetzt ein ambitioniertes Programm mit großen Namen fährt. Er hatte also Jonas Kaufmann, Anna Pirozzi, Anita Rachvelishvili, dirigiert hat Michele Mariotti, liest sich alles ganz toll, war dann aber doch kein ganz so toller Abend, weil die Verstärkung, die elektronische, anders als hier in Torre del Lago, nicht besonders schön war, nicht gut geklungen hat.
Also eingeschränkte Zuschauerzahlen, auf Abstand ein bisschen, würden Sie sagen, das ist der Zug der Zeit?
Ich glaube, daran werden wir uns gewöhnen müssen. Das fühlte sich im Pesaro erstmal etwas merkwürdig an mit dem fürs Orchester freigeräumten Parkett. Und dann war es doch eine tolle Aufführung. Ich war auch in Ravello. Das ist ohnehin ein recht exklusives Festival oberhalb der Amalfiküste mit ohnehin wenig Zuschauerkapazität, jetzt noch geringer. Aber was man hier an allen Orten, an denen ich war, merkt, ist, dass das Publikum sehr viel jünger ist als in der Regel in Deutschland. Sehr viel begeisterungsfähiger. Hier wurde auch, eben wenn ich mich mit Veranstaltern, mit Publikum unterhalten habe, es redet niemand von systemrelevant, von Lebensmittel, sondern man hat das Gefühl, wir machen das auf Veranstalterseite und wir gehen hin von Zuschauerseite, weil wir es wollen, weil es schön ist.
Sagt Uwe Friedrich, und der unterzog sich der schönen Qual, italienische Opernfestivals zu besuchen. Nach der Evaluierung durch den Wissenschaftsrat, da ist Bewegung in die größte Kulturstiftung des Landes gekommen. Die Chefinnen und Chefs der staatlichen Museen zu Berlin protestieren gegen die bisherigen Hierarchien. Sie wollen keine Reform von oben, sondern aktiv einbezogen werden und mehr Eigenständigkeit. Auf der Website der Stiftung Preußischer Kulturbesitz schreiben sie, Zitat, wir, die Direktorinnen und Direktoren der staatlichen Museen zu Berlin, fordern schnelle und wirksame Reformen und wollen unsere Zukunft mitgestalten. Direktor des Rathgen-Forschungslabors in der Stiftung Preußischer Kulturbesitz ist Stefan Simon. Ihn habe ich gefragt, was kritisieren Sie?
Vielleicht sollte man damit anfangen, dass wir gar nicht so viel kritisieren, sondern dass wir zuallererst mal sagen, dass wir sehr dankbar sind für die Evaluierung des Wissenschaftsrats. Ich glaube, was vielleicht für viele Außenstehende auch überraschend ist, ist, dass sie 19 Einrichtungsleiter finden, die einen Konsens darüber haben, wie die Analyse und die Diagnose dieses Gutachtens ist. Ich glaube, damit sollte man mal anfangen, dass wir eigentlich in unserer Gesamtheit dieses Gutachten begrüßen. Die Kritik ist, ich würde sagen, es ist weniger eine Kritik, es ist einfach ein sich zu Wort melden, weil das ja auch Aufruf ist des Gutachtens des Wissenschaftsrats, welches ja die Einrichtungsleiter zu aktiven Akteuren gerade macht. Und wir folgen eigentlich nur dem Aufruf und sagen, ja, wir haben das gelesen, wir haben es verstanden und wir sind bereit, an diesem Prozess mitzuwirken. Ich glaube, so würde ich das eher interpretieren.
Ich höre raus, es gibt zu viele Hierarchiestufen, es gibt den Wunsch nach einer zentralen Verwaltung, nach personeller Aufstockung, das überrascht nicht sehr. Der Reformbedarf, wie er beschrieben wird, den teilen Sie des Wissenschaftsrates. Es soll auch keine Veränderung über unsere, also sprich Ihre Köpfe hinweg geben, lese ich. Und dann finde ich in einem offenen Wort, das Sie auf der SPK-Seite veröffentlichen, wir melden uns zu Wort.
Ja.
Das können und konnten Sie aber doch jederzeit. Fühlen Sie sich übergangen, überhört oder unerhört, oder warum haben Sie so lange gewartet?
Ja, das ist eine gute und das ist auch eine berechtigte Frage. Und sie ist auch gar nicht so einfach zu antworten. Ich glaube, der Wissenschaftsrat beschreibt die Probleme sehr überzeugend und auch sehr richtig. Er spricht von Doppelstrukturen, von Hierarchien, von sehr zeitaufwendigen Prozessen. Und zwar liegen die natürlich genauso in unserer Hauptverwaltung wie auch in unserer Generaldirektion begründet. Das liegt in der Natur der Sache. Es gibt da sehr viel Verlust und sehr viel Reibungsverluste, würde ich sagen. Die Frage, warum sich 19 Direktoren nicht schon zu anderen Themen zu Wort gemeldet hätten, das ist eine berechtigte Frage. Das ist richtig. Ich meine, es gibt tatsächlich die großen Herausforderungen, von denen die Kulturerbegemeinschaft heute steht. Ja, ob das nun der Klimawandel ist, ob das die Digitalisierung ist, ob das es die Fragen von Identität und auch Migration sind, könnte man sich fragen, im Tagesspiegel stand Raubkunst, zum Beispiel als Beispiel Provenienzforschung oder der desolate Zustand unserer Depots. Die drei Beispiele standen im Tagesspiegel. Die Frage ist schon berechtigt, aber ich würde schon darauf hinweisen wollen, dass es zum einen immer wieder Stimmen gegeben hat, die natürlich diese Probleme angesprochen haben.
Fürchten Sie, Professor Simon, bei den künftigen Reformen übergangen zu werden?
Das wissen wir nicht. Wir wissen oder wir hören, dass die Reformen aufwendig sind und auch sicherlich sehr politisch sind. Ich glaube nicht, dass wir von einer Furcht sprechen sollten, sondern wir sollten davon sprechen, dass wir uns dieser Verantwortung stellen, dem Aufruf eigentlich folgen, die Strukturempfehlungen des Wissenschaftsrats beim Wort zu nehmen. Und da steht drin, wir drohen den Anschluss zu verlieren. Wir haben den Anschluss an die wissenschaftliche Landschaft in der Welt in Teilen verloren. Das ist zumindest in unserem Feld so. In Heritage Science kann ich das natürlich sofort unterschreiben. Das ist so. Und wir fürchten weniger, dass wir übergangen werden, sondern wir möchten einfach auch, dass nicht über unsere Köpfe hinweg bestimmt wird. Und ich glaube, das ist nichts anderes als ein anderes Zeichen, diesen Bericht und seine Empfehlungen ernst zu nehmen.
Ich höre raus, Sie bestätigen die Empfehlung des Wissenschaftsrates, Sie willigen ein in den Reformprozess, die Notwendigkeit, wollen ihn mitgestalten. Läuft das am Ende nicht auf das hinaus, ich mache es jetzt mal shakespearehaft dramatisch, auf Königsmord, also auf Abschaffung des Stiftungspräsidenten?
Also ich glaube, wenn Sie mich so fragen, es ist so, dass uns als Einrichtungsleiter, wo wir am engsten an der Sache dran sind, wo wir die Experten haben in der Ägyptologie, wie in der Kunstgeschichte, in der Ethnologie, wie in der Archäologie, wie aber eben auch bei uns mit unserem Rathgen-Forschungslabor, dem ältesten konservierungswissenschaftlichen Labor der Welt. Da sind die Fachleute, die an den Inhalten interessiert sind. Und deswegen ist es unser Plädoyer, die Forschung zuallererst zu stellen, die Forschung, die sich evaluieren lassen muss. Es geht nicht um Namen, es geht nicht um Personen. Meine persönliche Meinung dazu tut ja nichts zur Sache. Ich finde, dass unser Präsident und unser Generaldirektor einen super Job gemacht haben. Es sind die Strukturen, an denen wir knabbern, und an den Strukturen muss sich was ändern, wenn wir diesen internationalen Anschluss gewinnen wollen. Und das betrifft vor allem jetzt aus unserer Sicht natürlich die Themen, diese Grand Challenges, die ich vorhin erwähnt habe, vom Klimawandel. Grünes Museum zum Beispiel ist ein Thema, auf dem arbeiten wir seit 10 Jahren. Und daran sind wir interessiert. Also die Inhalte sind für uns wichtig und die Personen wesentlich weniger, wenngleich ich sagen muss, ich glaube, unser Präsident und unser Generaldirektor haben beide einen tollen Job gemacht in den letzten Jahren. Also werden Sie von mir auch kein kritisches Wort dazu hören.
Stefan Simon sagt das. Er ist der Direktor des Rathgen-Forschungslabors. Hermann Pachtzinger übrigens, der Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, hat mittels eines Sprechers die Erklärung der Museumsdirektoren der Stiftung für mehr Eigenverantwortung begrüßt. Die Ruhr-Triennale, und wir wechseln nochmal zur Bühne. Die Ruhr-Triennale und die Bayreuther Festspiele, die haben ja schon früh mitgeteilt, dass sie Corona-bedingt ausfallen, nicht stattfinden. Die Salzburger Festspiele, die sind in modifizierter Form gestartet und man muss wohl sagen, sehr erfolgreich. Der Jedermann, die Elektra von Richard Strauss, sie begeistern Publikum und Kritik gleichermaßen. Mozarts Così fan tutte, Igor Levits Beethoven, Sonatenzyklus auch. Neu und beeindruckend ist auch der Streaming-Erfolg der Aufführung. Die Festspiele werden von einem riesigen Publikum online wahrgenommen. Aber selbst Intendant Markus Hinterhäuser, wir haben ihn vorhin in den Kulturfragen gehört, zweifelt ein wenig an diesem Kunstgenuss.
Die Tatsache, dass etwas stattfindet, was und das ist jetzt keine grundsätzliche Kritik an dem Streaming-Übermaß, das wir in den letzten Wochen und Monaten erlebt haben, aber hier geht es über das hinaus, hier entsteht wieder eine Zusammenkunft. Und diese Zusammenkunft, das traue ich mich zu sagen, ist kostbar. Das Streaming entbehrt jegliche Aura, kann gar keine Aura haben.
Klare Aussage des Intendanten. Ich habe mit Florian Wiegand gesprochen. Der ist der Leiter Konzert und Medien der Salzburger Festspiele. Und habe ich ihn gefragt, mit dem umfangreichen Streaming-Angebot, dem sehr erfolgreichen, aus der Not eine Tugend und einen PR-Erfolg gemacht?
Das Hauptaugenmerk lag bei uns, deswegen haben wir ja auch so lange gewartet mit der Entscheidung, ob wir Festspiele machen können und nicht, ja darauf, hier ein Programm zu machen und das 100-jährige Jubiläum in irgendeiner Form noch feiern zu können. Parallel dazu ist uns aber auch bewusst geworden, dass natürlich sehr viele Besucherinnen und Besucher nicht nach Salzburg kommen können, aufgrund von Reisebeschränkungen, aufgrund von Sorge, sich in einen Saal zu begeben mit mehreren Menschen. Deswegen war es unser großes Ziel, möglichst viele Menschen teilhaben zu lassen, dann eben über verschiedene andere Ausstrahlungsformen oder Formen, wie natürlich die Fernseh- und Hörfunkübertragungen, die Übertragungen in die Kinos, natürlich auch das Public Viewing, was wir in mehreren Städten haben und ganz besonders das große Streaming-Projekt mit Arte Concert.
Werden die Inszenierungen eigentlich auf ihre Sendbarkeit hin technisch aufbereitet oder vielleicht sogar daraufhin inszeniert, also was Lichtregie, Atmos, Bühnenzauber etc. angeht? Denn da müssen ja Vorkehrungen getroffen werden.
Das Fernsehen oder überhaupt die Aufzeichnungen haben keinen Einfluss letztendlich auf die Produktion, außer dass wir natürlich gemeinsam schauen mit den Fernsehproduzenten und mit den Kollegen, ob das Licht für das Fernsehen tauglich ist, ob die Kontraste so passen. Und da gibt es dann minimale Adaptionen gemeinsam mit dem Leading-Team der Opernproduktion und dem lichtsetzenden Kameramann vom Fernsehen, sodass man da meistens dann nochmal Lichtproben macht und sich das nochmal genauer anschaut, ob das auch im Fernsehen so wirkt. Aber das sind nur minimale Veränderungen. Die grundsätzliche Produktion entsteht tatsächlich hier für das Live-Erlebnis in Salzburg. Und das Fernsehen passt sich dann daran quasi an und überträgt das, was hier wirklich auch für den Live-Zuseher produziert wird.
Ein Kinobesuch, naturgemäß, eine Live-Übertragung von Elektra oder Così fan tutte kann preisgünstig, das wollen wir auch mal einräumen, zeigen, was ich vielleicht so deutlich im Parkett gar nicht sehen kann. Aber es ist, ich nenne es mal so, ein bisschen auch aus zweiter Hand. Der Kinosaal ist naturgemäß nicht der Konzertsaal. Sie ahnen, was kommt. Was erwidern Sie bei aller Begeisterung über Erfolg und Zuspruch und Klickzahlen, die ja beeindruckend sind, auf den Einwand, Streaming entbehre doch durchaus der Aura. Was übrigens auch Ihr Intendant Markus Hinterhäuser tut, der ist da auch skeptisch. Also, kann Streaming Aura haben?
Die echte, die wirkliche Aura einer Produktion, eines Konzertes, kann nur im Konzertsaal oder im Opernhaus oder im Theater erlebt werden. Da stimme ich voll und ganz mit Markus Hinterhäuser überein. Nichtsdestotrotz schließt das eine das andere für uns überhaupt nicht aus. Gerade für diejenigen, die nicht nach Salzburg kommen können, aus verschiedenen Gründen auch immer, haben so die Möglichkeit, trotzdem teilzuhaben, zu erleben. Und dass dieses Bedürfnis danach riesengroß ist, sehen wir ja an den unglaublichen Erfolg und den Zuspruch, den wir über alle Ausstrahlungsformen bekommen. Und auch Kinoübertragung hat ja trotzdem auch eine andere Form des Gemeinschaftserlebnisses, dass man mit mehreren Leuten in einem Kinosaal sitzt und das gemeinsam erlebt, was dort übertragen wird. Es ist eine andere Form und die Aura des Erlebens, des Entstehungsprozesses in einem Saal, der Schwingungen, der Vibrationen durch die Musik, dem gemeinsamen Atmen der Mitwirkenden, all das erlebt man wirklich nur in der Vorstellung. Und deswegen kommen ja so viele Menschen jedes Jahr nach Salzburg oder gehen in die Konzerte, gehen in die Opernhäuser. Aber das andere ist, gerade weil natürlich auch in diesem Jahr so wenig live möglich ist und die Zuhörer und Zuhörer nicht die Möglichkeiten haben, jetzt viel live zu sehen, glaube ich, erreichen wir damit jetzt so viele Menschen und kriegen unglaublich begeisterte Rückmeldungen auch über diese Produktionen. Und man hat natürlich auch bei Fernsehen oder auch im Kino oder auch beim Public Viewings die Möglichkeit, viel näher noch den Sängerinnen zu sein, was quasi die Kamera kommt ja viel näher als der Zuschauer im Saal. Und dadurch entsteht auch eine gewisse Spannung. Man kann das erleben, man sieht die Emotionen der Sängerin natürlich viel besser, als wenn man jetzt in einem hinteren Parkett sitzen würde beispielsweise. Also das hat auch durchaus einen anderen Reiz und Anreiz, solche Produktionen zu sehen. Aber richtig ist, die Aura des Entstehungsprozesses, des Live-Erlebnisses, ist nicht zu übertragen in der Form, wie wir es hier im Saal in Salzburg erleben können.
Florian Wiegand, Leiter Konzert und Medien der Salzburger Festspiele. Im Grenzwald bei Bennekenstein, da waren DDR und Bundesrepublik einander so nah wie kaum irgendwo sonst. Ost- und Westharz begegnen sich. In Bennekenstein, da gibt es auch seit 70 Jahren eine Waldbühne und auch ein regionales Festival. Theaternatur heißt das. Diesjähriges Motto, Endstation, Einheit. Zur Eröffnung gab es ein Auftragswerk des jungen Dramatikers Sören Hornung. Er wendet das Motto, es ist noch nicht so weit. So heißt Hornungs neues Stück. Und Michael Lages berichtet.
Die Geschichte, die große Weltgeschichte, hat ihm die Geschichte geklaut, die kleine, die private. Weil er nicht mehr gebraucht wurde nach der Wende, hockt da ein wunderlicher Schrat mit Tochter unter dem Dachjuche, schimpft grimmig und verbittert auf alles und jeden und die böse Welt. Die Tochter heißt sinnigerweise Cassandra, aber der Schwarzseher und Finsterling in der Familie ist er. Wer das ist?
Erkennen Sie ihn? Ne? Aber Sie kennen doch den Sandmann.
Ja, natürlich kenne ich den Sandmann.
Ja, dann müssen Sie ihn ja erkennen. Er war der...
Lass gut sein.
Tatsächlich also grantelt da das menschgewordene Sandmännchen aus dem Westfernsehen, einer der prominentesten Wendeverlierer. Denn nicht, wie fast überall sonst, das Ost-, sondern das mediale Westprodukt wurde im Zuge der Einheit in Rente geschickt. Sören Hornung greift mit der schrägen Fantasie vom ewigen Kampf zweier Fernsehfiguren ein historisch verbürgtes Drama auf. Vor etwas mehr als 6 Jahrzehnten hat es begonnen. Da entwickelte die Jugendbuchautorin und Fernsehdramaturgin Ilse Obrich nach dem Arbeitsplatzwechsel vom Ost-Berliner Rundfunk zum West-Berliner SFB eine Fernsehpuppe, die zur doppelten Legende wurde, das Sandmännchen eben. Zum Ost-West-Drama wurde der Fall, weil der Deutsche Fernsehfunk der DDR Wind bekam vom Westplan der früheren Ostkollegin Obrich und in rasender Eile vom Bühnen- und Kostümbildner Gerhard Behrendt die Konkurrenz entwickeln ließ, das Sandmännchen Ost. Das hatte sogar vor der West-Konkurrenz Premiere. Aber erst die zweite Pointe, West-Sandmanns schmähliches Ende nach der Wende nämlich und das Überleben von Sandmann Ost als Wendegewinnler, hat Hornung wohl zum neuen Stück inspiriert, einer schrägen Groteske, in der sich die triste Bilanz aus 3 Jahrzehnten Einheit verbirgt. Einer ohne Arbeit kommt da als Vorbote einer Fernsehshow vorbei, die später eine wichtige Rolle spielen wird.
Was ja noch viel schlimmer ist, als dass kein Geld haben, ist ja, dass man ohne Arbeit überhaupt nichts hat, was einen davon ablenkt, dass man keine Arbeit hat.
Ungebeten folgt eine Putzfrau. Für die geplante Fernsehshow hätte sie einfache Wahrheiten parat.
Das Leben, das ist Arbeit. Arbeit und nochmal Arbeit.
Danach tritt eine Fernseh- und Kamerafrau in Sandmanns Haus die Türe ein. Sie ist mit dem Wendeversprechen der Freiheit nie fertig geworden. Schließlich schwebt ein Raketenmodell wie einst im Ostfernsehen aufs Bühnendach. West-Sandmanns Ostdubel ist im Anflug.
Liebe Kinder, gebt fein Acht. Ich habe euch etwas mitgebracht.
Viele von euch werden ihn kennen. Er war einst ein richtiger Star im Westen. Ja, ein Kollege.
Was macht der Ost-Zeckenbart hier?
Zwischen Westnörgler und Zeckenbart-Ost wird heftig gestritten.
Wenn ihr mit mir ein Feuerwerk der Freude und der Unendlichkeit entfacht, dann sagt ja!
Nein!
Sandmann Ost, der Einheitszauberer, plant die große Zukunfts- und Versöhnungsshow, bei der sich alle nur fest an den Händen halten und ja brüllen müssen, dann wird schon alles gut. Sandmann West gibt widerborstig Kontra. So wird es nichts. Und weil der alte Wessi all dieses verlogene Getue nicht aushält, sprengt er lieber gleich das eigene Anwesen in die Luft. Fürs Gemeinsame, das ist die Bilanz von Hornungs Stück, ist die Zeit noch lange nicht gekommen. Jannik Liebetrut wuchtet immens viel Technik und Abenteuer auf die Waldbühne. Das Bühnenpodest von Hannes Hartmann, eine Dachschräge zunächst mit 2 Luken drin, kann tatsächlich mit menschlicher Schiebekraft gedreht werden und zeigt hinten Sandmanns Wohnung, die schließlich nach dem Scheitern von Fernsehshow und Ost-West-Versöhnung mit großem Effekt zusammenklappt. All das hat viel Kraft, nur für die völlig überdrehte Figur des Ost-Sandmanns wären wohl rabiatere, schmerzhaftere Formen nötig. Aber das kleine Festival bekommt einen intensiven Start und weitere Bemühungen um das Stück wären durchaus erwünscht.
Sagt Michael Lages. John Raffman, um den es jetzt geht, ist Gegenwartskünstler, der mit vorgefundenen Fotos aus Google Street View Kunst über das Unbewusste des Netzes macht. Seine Filme wie das Langzeitprojekt Dream Journal etwa sind auf der Kunstbiennale von Venedig einer der Höhepunkte gewesen. Ihm wird jetzt vorgeworfen, er habe Frauen missbraucht. Soloschauen des Künstlers in Montreal, Washington und Hannover sind abgesagt. Warum? Vor wenigen Jahren dienten sich einige junge Künstlerinnen dem kanadischen Star an, boten Mitarbeit in dessen Atelier an. Es kam wiederholt zu Sex. Eine, Emily Cadot, ist nicht gezwungen worden, fühlt sich aber benutzt. Anne-Marie Trepanier, eine andere, suchte auch aktiv Kontakt, labelt später Zeugenaussagen auf Instagram. Raffman wird als Triebtäter dargestellt. Er betreibe Machtmissbrauch und sexuelle Nötigung. Wer in der Museumswelt von Amsterdam oder London jetzt noch zu ihm hält, der wird als Komplize dargestellt. Anmerkungen zu diesem Fall von Carsten Probst und zu einer Rufmordkampagne.
Wenn das Beispiel von John Raffman und seinen Anklägerinnen Schule macht, kann MeToo einpacken. Bei MeToo ging es bislang um klare ethische Fragen. Jemand nutzt eine Machtposition aus, um eine andere Person unter Druck zu setzen, sie vorsätzlich in eine Zwangslage zu bringen, um sie gezielt auszubeuten. Eine Filmrolle als Schauspielerin nur gegen sexuelle Dienstleistungen, das war zum Beispiel das System Harvey Weinstein. Auf Weinstein traf im juristischen Sinn zu, was man ihm in den USA als Predatory Behavior und Sexual Abuse vorwarf, raubtierhaftes Verhalten und sexuellen Missbrauch. Seine Verurteilung als Vergewaltiger war ein großer Erfolg, aber auch im Weinstein-Prozess wurden Grauzonen erkennbar. Nicht immer war bei allen Zeuginnen der Anklage restlos klar, ob manchen seiner Opfer nicht von vornherein bewusst war, wen sie sich da als Gatekeeper, also als Türöffner für eine Filmkarriere ausgewählt hatten und wie sie dafür bezahlen sollten. Diese Grauzonen werden im Fall der Kampagne gegen John Raffman gerade dramatisch ausgeweitet. Nimmt man die Vorwürfe ernst, dann reicht es aus, irgendeine Art von äußerem Erfolg zu haben, zum Beispiel ein derzeit gefragter Künstler zu sein, um das Begehren und den Neid, den er damit unweigerlich bei manchen hervorruft, als emotionalen Missbrauch zu geißeln und am besten gleich durch Selbstjustiz heimzuzahlen. Das Problem ist weniger, dass die Künstlerin Anne-Marie Trepanier und ihre vermeintlichen Leidensgenossinnen bei Raffman gerade für einen Karriereknick sorgen. Der wird vermutlich ohnehin nur vorübergehend sein. Das Problem ist, dass sie echten AusbeuterInnen Argumente liefern. Wenn MeToo für verletzte Eitelkeit herhalten muss, entwerten Trepanier und Co. die wahren Opfer. Sie testen die Aufmerksamkeitsspirale von Kunstbetrieb und sozialen Netzwerken und vielleicht hoffen sie damit, ihrer eigenen Karriere zu nützen. Im Haifischbecken des Kunstbetriebes wäre das nicht mal was Besonderes, aber damit unter dem Banner der Ethik zu segeln, ist dreist. An der Verunsicherung der Institutionen, die ihre Ausstellungen mit Raffman jetzt reflexhaft abgesagt haben, offenbart sich, dass sie auf eine solche Art der Unverfrorenheit noch nicht richtig vorbereitet sind. Das Hirschhorn Museum in Washington, das Musée d'Art Contemporain in Montreal oder der Kunstverein Hannover sind eigentlich hochsensibilisiert für solche Debatten der letzten Jahre, in denen es um systemische Diskriminierung im Kunstbetrieb ging. Sie müssen den Anspruch haben, diese Sensibilisierung aktiv zu fördern und so auch MeToo. Aber die Zukunft dieser Debatten hängt entscheidend davon ab, dass Museen klaren ethischen Kriterien folgen. Sie müssen ein Zeichen setzen, die wahren Opfer schützen und die, die ihre Opferrolle nur vorgaukeln, isolieren.
Sagt Carsten Probst. Die Kulturmeldung fehlen, Doris Schäfer-Nuske hat sie.
Nach der Explosionskatastrophe in Beirut ist die Wut der Libanesen auf ihre politische Führung groß. Gestern sind wieder Tausende auf die Straße gegangen. Es kam zu teilweise gewaltsamen Protesten. Und gestern Abend hat die Regierung dann Neuwahlen angekündigt. Aber dass das die Lage beruhigen wird, das hält der Islam- und Literaturwissenschaftler Stefan Weidner für unwahrscheinlich. Der Libanon, berühmt für seine kulturelle und religiöse Vielfalt, brauche jetzt eine tiefgreifende politische Veränderung, sagte Weidner im Deutschlandfunk Kultur.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass Libanon ein Land wird wie Ägypten, wie Jordanien, wie die Golfstaaten, wo wirklich keine kulturelle Freiheit mehr herrscht. Das glaube ich nicht. Was untergegangen ist, ist der Optimismus. Was untergegangen ist, ist sozusagen der Glaube an den Libanon. Es gibt viele libanesische Kulturschaffende, die jetzt sagen, naja, wir haben die ganze Zeit so ein Idealbild von Beirut hochgehalten. Wir haben uns immer daran erinnert, an die große Zeit. Und irgendwie haben wir davon noch und immer gehofft, dass wir sie wiederbeleben können. Aber sie begreifen jetzt, dass das ohne weiteres nicht geht. Die Leute, die heute wirklich an der Macht sind, sind immer noch die Warlords aus den 80er Jahren. Und dieses System hat in gewisser Hinsicht diese Vielfalt bewahrt, aber es hat es nicht geschafft, da mit irgendwie produktiv umzugehen, da irgendwie eine Einheit zu schaffen. Und das ist das, was sich jetzt ändern muss.
Das war der Islam- und Literaturwissenschaftler Stefan Weidner zur Lage im Libanon. Mit einem Protestmarsch haben freischaffende Künstlerinnen und Künstler in Berlin auf ihre prekäre Lage in der Corona-Krise aufmerksam gemacht. Die Protestteilnehmer verwiesen darauf, dass sie bereits seit März nicht mehr arbeiten könnten und forderten ein monatliches Existenzgeld, um ihre Lebenshaltungskosten zu decken. Denn die solo-selbstständigen Künstlerinnen und Künstler seien beim Konjunkturpaket der Bundesregierung komplett übergangen worden. Mit dem Besuch eines Open-Air-Konzertes des Schleswig-Holstein-Musikfestivals hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier gestern die unter der Corona-Pandemie leidende Kunst- und Kulturszene gewürdigt und er hat gesagt, die Künstler bräuchten wieder Auftrittsmöglichkeiten. Kultur ist nicht nice to have, sondern Kultur ist ein Lebensmittel. Ja, und zum Schluss noch die Nachricht. Die Schauspielerin Ruth Gassmann ist im Alter von 85 Jahren gestorben. In den 1960er Jahren wurde sie als Hauptdarstellerin in den Helga-Aufklärungsfilmen schlagartig berühmt. Die Filme waren mit Unterstützung des Bundesgesundheitsministeriums gedreht worden und lockten Millionen Zuschauer an. Nach zwei Fortsetzungsfilmen übernahm dann Oswald Kolle die Rolle des Aufklärers der Nation. Ruth Gassmann wechselte hinter die Bühne und arbeitete als Regieassistentin.
Von Kultur heute war es das. Michael Kühler dankt für Ihr Interesse an dieser Ausgabe. Nach uns die Nachrichten, ausführlich dann die Informationen am Abend. Ein Thema dort, das anhaltende Misstrauen der Libanesen gegenüber Neuwahlen. Ihnen noch einen guten Abend.